haben. Und wir werden da durchgehen durch diesen Brief und vieles, vieles und über vieles, was ich euch wieder sagen werde, über das haben wir schon in vielen Predigten, Bibelstunden, Bibellesen, wir haben das alles schon gelernt. Und wir wissen das und ich habe gute Zuversicht und dass ich euch das auch zuspreche und weiß, dass ihr da mündig seid in diesen Dingen. Also ist das Anliegen, die Gemeinde zu festigen, damit sie aus ihrer Festigkeit des Glaubens nicht herausfallen. Wir sind heute in Kapitel 1, wir steigen ein, wir beginnen frisch mit den ersten zwei Versen, Kapitel 1, Verse 1 und 2. Hier geht es um den Inhalt des, um den Empfang des Glaubens. So, das erste Kapitel ist ja, kann man in drei Teilen einteilen, so mache ich das. Man entdeckt da den Empfang des Glaubens, man entdeckt da den Inhalt des Glaubens und dann die Quelle des Glaubens. Und bevor, also Petrus beginnt, das Erste, was er macht, er sagt und erinnert sie daran an den Empfang des Glaubens. Das sind die ersten zwei Verse. Lass uns die lesen zu Beginn und dann steigen wir in unser Studium des zweiten Petrusbriefs ein. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Rettes Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unserem Herrn. Ich habe für mich so ungefähr 15 Punkte aus diesen zwei Versen rausgeschrieben, über die ich mit euch mehr oder weniger, bei einem vielleicht tiefer, bei einem anderen nicht kürzer, aber letztendlich 15 Punkte ungefähr. Ich werde sie nicht einzeln aufzählen, braucht da nicht mitzählen, aber nur damit ihr schon von vornherein so ein Gefühl bekommt, es steht einiges drin. Auf den ersten Blick ein Briefkopf, wie bei jedem Schreiben aus dem Hebräerbrief, so haben wir hier einen Briefkopf, aber es ist mehr als das. Und vor allem, was ich mit euch machen möchte, ist, ich möchte euch diesen Briefkopf vom zweiten Petrusbrief ein bisschen mit dem ersten Petrusbrief-Briefkopf vergleichen und dadurch euch zeigen, dass Petrus ganz bewusst diesen Briefkopf gestaltet hat. Das heißt, er hat ganz bewusst ihn so geschrieben, wie er es geschrieben hat. So, es gibt Dinge, die er nicht erwähnt und die er beim ersten erwähnt. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, die er erwähnt, die er beim ersten nicht erwähnt. Und dieser Vergleich ist sehr interessant, sehr lehrreich für uns, weil dadurch bekommen wir einen guten Einblick und in das Anliegen vom ganzen Brief. Ich habe ihn ja schon vorgestellt und ich möchte jetzt anhand der Verse euch das ja in gewisser Weise belegen oder zeigen, warum Petrus so diesen Briefkopf gestaltet, wie er ihn gestaltet. Ja? Also wenn es nur darum ginge zu sagen, ja, ich bin Petrus und ihr seid diese Gemeinde und gruß euch und jetzt lege ich los, dann würde jeder Briefkopf in gewisser Weise in jedem Brief sich ja gleichen. Aber das tun sie hier nicht, weder beim Paulus auch nicht beim Petrus. So wenn sie die Gemeinde grüßen und in diesen Gruß schon bestimmte Dinge einbauen, dann machen sie das ganz bewusst und das ist schon Lehre. Das ist nicht nur einfach eine Überschrift oder ein Hallo, ich bin's, sondern es ist wirklich es ist schon Lehre. Und in diesen zwei Versen, das knappe zwei Verse, aber geht es um die Lehre, wie wir den Glauben empfangen haben. Und das ist Petrus am Anfang sehr wichtig, dass wir darüber Klarheit haben, wie haben wir den Glauben empfangen, damit wir nicht falschen Lehrern und falschen Lehren da ja, aufsetzen in Bezug auf Empfang des Glaubens. Da beginnt er. Es ist kein schlechter Start, um sich fest gewiss zu sein, was wir glauben und was wir haben. Eigentlich erstmal mal sehr unspektakulär, aber er schreibt, Simon, Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Schlag mit mir, 1. Petrusbrief, ist jetzt nicht viel Blätterei und ich bin mir sicher, dass diese Seiten schon etwas mehr abgegriffen sind als die vom 2. Petrusbrief. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 1, als Gegenüberstellung von dem Gruß aus dem 1. Kapitel, oder aus dem 1. Brief, da heißt es Petrus, Apostel Jesu Christi. Im zweiten Petrus heißt Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Merkt ihr den Unterschied? Warum schreibt er beim zweiten Brief nicht genauso wie beim ersten? Nämlich Petrus, Apostel Jesu Christi. So, was haben wir mehr in dem zweiten Brief? Wir haben seinen zweiten Namen, Simon Petrus. Und was haben wir noch? Wir haben die Erwähnung oder die Bezeichnung Knecht und Apostel. Und wir müssen kurz dieser Frage nachgehen, warum schreibt er an die Ich zeige es euch an die gleichen Adressaten. Warum schreibt er hier nochmal und spricht identifiziert sich nochmal mit Simon und nochmal mit der Bezeichnung Knecht? Also diese zwei Dinge, Simon und Knecht, finden wir nicht im ersten Brief, den finden wir hier im zweiten Brief. Warum macht er das? Dem will ich ein bisschen mit euch da hinterhergehen. Aber zuerst, bevor wir das tun, halten wir erstmal ganz sachlich fest, es geht hier um Simon, um Petrus, der gleiche Autor wie der erste Brief. Es ist der Apostel Jesu und an der Autorenschaft ist für mich da gar kein Zweifel. Ich bin fest davon überzeugt, auch wenn die Autorenschaft für mich nicht in erster Linie entscheidend ist zum Verständnis des Briefes, so wie beim Hebräerbrief. Wir wissen es nicht, wir spekulieren darüber, wer ihn geschrieben hat, wir verstehen den Brief trotzdem. Es ist nicht notwendig, den Autor zu identifizieren, um den Brief zu verstehen, denn den eigentlichen Autor kennen wir, das ist der Heilige Geist, das ist Jesus Christus selbst, so das ist für uns klar. Aber trotzdem glaube ich, dass es, und bin davon überzeugt, dass es eben Simon Petrus, eben der Apostel ist, der es geschrieben hat. Der erste Hinweis, und der ist sehr simpel, ist einfach, er schreibt es, Simon Petrus. Also Petrus beginnt diesen Brief und identifiziert sich selbst und stellt sich vor, nämlich als Simon Petrus, damit sie, die Gemeinde, es wissen. Warum er Simon hier schreibt, dazu komme ich gleich, warum er das hier macht. Aber erstmal, wir halten fest, dass es Petrus ist. Innerhalb vom Brief haben wir auch einen Hinweis, dass es Petrus ist. Es ist das Selbstzeugnis, das er gibt von seiner Augenzeugenschaft als Apostel. Wenn ihr Kapitel 1 mit mir nochmal anschaut, Kapitel 1, Vers 15 und bis 18, Petrus schreibt, ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, auch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen, denn wir haben euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabel folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Also er schreibt und sagt, wir sind Augenzeuge gewesen. Also er nimmt sich mit hinein in die Gruppe der Augenzeugen. Schaut mal, von welchem Zeugnis oder was haben sie gesehen und was bezeugen sie? Vers 17. Denn er empfing von Gott, dem Vater, es ist Jesus, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefunden habe. Wann erging dieses Zeugnis über Jesus Christus? Wer war dabei, als dieses Zeugnis erging? Das ist Petrus. Zweimal erging in dieser Weise das Zeugnis. Einmal bei seiner Taufe und einmal bei der Berg der Verklärung. Und wer war beim Berg der Verklärung dabei? Petrus, Johannes und Jakobus waren nicht mal alle dabei. Also es grenzt schon sehr, sehr stark ein. Also allein dieses Selbstzeugnis, was der Autor dieses Briefes schreibt, sagt, wir waren dabei, wir sind Augenzeuge gewesen. Und er war mit Augenzeuge gewesen. Dadurch, dass er sagt, dass der Herr Jesus Christus ihm selbst, der Herr, gesagt hat, wie er sterben wird, ist es noch mehr klarer, von wem hier die Rede ist. Jesus hat nicht allen gesagt, wie sie sterben werden, aber Petrus hat es mitbekommen. Dem Petrus hat er das gesagt. So, allein inhaltlich merken wir ganz stark und haben wir den Bezug, dass es hier der Petrus selbst ist, der diesen zweiten Brief schreibt. Auch in Kapitel 3, Vers 1, noch einmal die Verse, die wir sehr oft lesen. Aber ich hoffe, dadurch lernen wir sie auswendig. Ja? Und spätestens jetzt wisst ihr ungefähr, wo es in eurer Bibel ist. Ihr könnt die Augen zumachen, ihr wisst unten links bei mir. Ja? Also da heißt es, Kapitel 3, Vers 1, diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchem beiden ich durch Erinnerung eure lauter Gesinnung aufwecke. Also der den Brief schreibt, sagt, ich habe schon einen anderen Brief an euch geschrieben und in diesen beiden Briefen, das bin ich, das ist der gleiche. Der gleiche, der den ersten Petrusbrief geschrieben hat, ist auch der gleiche, der den zweiten Petrusbrief geschrieben hat. Wir gehen davon aus und glauben, dass der erste Petrusbrief von Petrus ist. Darum brauchen wir keinen Zweifel daran haben, dass der zweite Brief auch eben von Petrus ist. Also er spricht von diesen beiden Briefen, von dem ersten Petrusbrief und das ist jetzt der zweite Petrusbrief. Aber warum bezeichnet er sich eben als Simon Petrus. Und ich glaube, aus mehreren Gründen. Und ein Grund ist, um am Ende, das ist ein Testament, das ist ein Vermächtnis, nochmal wirklich klarzustellen, wer hier schreibt. Dass es wirklich der Petrus ist, der Simon Petrus ist. Dass es nicht ein Pseudonym ist. Dass es nicht eine Fälschung ist, wie es eben permanent behauptet wird. Dass es gar nicht Petrus ist. Allein mit diesem Zusatz, Petrus könnte ja schreiben, Petrus Apostel, so wie er es im ersten Petrusbrief getan hat. Womit, was war das Anliegen im ersten Petrusbrief nochmal? Wir erinnern uns. War das Thema um Irrlehre, Fälschung? Nein, da war das Thema das Leiden, richtig? Da musste Petrus nur sagen, ich bin ein Apostel. Warum, das reden wir gleich kurz. Aber hier im zweiten Brief geht es um was? Um Entlarvung von falscher Lehre. Und jetzt muss er selbst nochmal klarstellen, wer schreibt hier? Denn es gab viele Pseudonyme und viele falsche, die auch im Namen von Petrus und Aposteln Briefe geschrieben haben. Aber abgesehen davon, es gibt auch in der Bibel mehrere Simons. Richtig? So, also Petrus macht mit diesem Doppelnamen Simon Petrus die Dinge sehr klar. Jeder weiß, um wen geht es jetzt hier? Es ist dieser Simon Petrus, der diesen Brief schreibt. Also allein diese Doppelerwähnung macht deutlich, Petrus ist wichtig, dass wir wissen, wer in diesen Brief schreibt. Da sollte kein Zweifel darüber bestehen, dass er es ist, der diesen Brief ihnen schreibt. Das ist der eine Gedanke. Der andere Gedanke, ich bin mir sicher, dass auch mit der Erwähnung des Namens Simon er eine Botschaft ihn vermitteln möchte. Es reicht nicht nur Petrus zu sagen, sondern er verweist auf seinen ersten Namen, nämlich Simon, und damit macht er deutlich, wer er ist und vor allem, was Jesus mit ihm gemacht hat. Ja, wer er ist, woher er kommt. Ich möchte euch das kurz zeigen. Nur zur Begriffs- oder Namensklärung, aber ich bin mir sicher, ihr seid auch da schon, habt ihr schon eine Klarheit. Simon ist die griechische Form oder die griechische Variante vom hebräischen Simeon. Und das ist einer aus den 12 Stämmen, einer der Väter Israels, der 12 Stämme, Simeon. Das ist der hebräische Name. Simon ist die griechische Variante von hebräischen Simeon. Habt ihr bestimmt schon gewusst. Und Petrus ist die griechische Variante oder die griechische Form von dem aramäischen Kephas. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört. Vor allem, wenn man 1. Korinther liest, Kapitel 1, dann schreibt Paulus, da gibt es Spaltungen in der Gemeinde und dann schreibt er, die einen sind für Apollos, die anderen sind für Paulus, die anderen sind für Kephas und andere für Christus. Und wenn er damit schreibt für Kephas, dann meint er Petrus. Also es gab welche in Korinth, die ganz besonders Petrus gemocht haben. Wahrscheinlich seine Art und er hat wahrscheinlich sehr gut die Geschichten Jesu erzählen können. Und die haben ihm wahrscheinlich sehr gut zuhören wollen. Dann gab es einen, der war ein begabter Lehrer, das war dann der Apollos. Und die anderen sagen, nein, das ist der Richtige, der Apollos. Und die anderen sagen, nein, der Gründer Paulus, auf den müssen wir bauen. Und andere waren super geistlich und sagen, ja, Christus, auf den kommt es an. Und dann würden doch alle sagen, richtig, oder? Und warum schimpft Paulus? Weil was bringt es, wenn du auf Christus pochst und Spaltung vorantrittst? So, wenn du auf Christus pochst, dann muss deine andere geistliche Haltung dahinter sein. Also da taucht dieser Name Kephas unter anderem auf. Aber wir verstehen das, das ist das Gleiche, wie man Petrus sagt. Was bedeutet das? Geht mal mit Matthäus 16, ein bekannter Text, der uns hier einiges über Petrus sagt. Und auch über die Namen. Matthäus 16. Matthäus Evangelium, Kapitel 16. Und ich an dieser Stelle, und dann, ich glaube, in diesem Brief werde ich kein schlechtes Gewissen haben, Sachen zu wiederholen. Wirklich, weil ich habe jetzt ein gutes Gefühl, dass ich wirklich im Geiste dieses Briefes euch lehre. Weil Petrus sagt, ich werde nicht müde, euch an diese Dinge zu erinnern. Also unser Bibelstudium des zweiten Petrusbriefs wird sein, uns an alles nochmal zu erinnern. Und wenn ich da fertig bin, vielleicht ist auch die Zeit, das Zelt abzubrechen. Also nicht mein irdisches. Ja. Vergesst es. Kapitel 16. Jesus fragt die Jünger, was sagt ihr, wer ich bin? Wir haben uns im Markus-Evangelium darüber, haben wir darüber nachgedacht. Und dann kommt ja dieses gewaltige Zeugnis von Petrus, richtig? Ein herrliches Zeugnis, ich lese es ab Vers 15, er spricht zu ihnen. Ihr aber sagt, was sagt ihr, weil ich bin Simon Petrus. Schaut mal, da habt ihr den gleichen, die gleiche Bezeichnung. Simon Petrus. Nicht Simon oder Petrus, sondern hier in diesem Zusammenhang auf einmal wird von ihm als in dieser Doppelbezeichnung geredet. Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, an dieser Stelle macht Matthäus auch deutlich, welcher Simon redet hier? Nicht irgendein Simon, nicht irgendein Simeon, es gibt einige in der Bibel Simons, sondern es ist dieser Simon, der Petrus. Und jetzt, wie kommt er zu dem Namen Petrus? Erstmal wird uns etwas gesagt über seinen Namen Simon. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du Simon Barjona. Das heißt, Simon, Sohn Jonas. Also nicht unseres Jonas, den wir als Propheten kennen, sondern sein Vater hieß Jona. Also auch ein bekannter Name. Und das heißt, Simon, du bist der Sohn Jonas. Also so wie Willi Zorn. So ist Simon Barjona. Das ist so sein Nachname gewesen sozusagen. Simon Barjona. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Jesus macht klar, Petrus, nicht dein Verstand und deine Erkenntnis. Merkt euch bitte das jetzt, sehr wichtig. So beginnt seine Namensfindung. So beginnt die Identifikation mit Simon Petrus. Simon, dass du mich erkennst, liegt nicht in dir und an dir, sondern an dem, was der Vater an dir tut. Nicht Fleisch und Blut offenbart, dass ich der Sohn Gottes bin, der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht Fleisch und Blut offenbart es, sondern der Vater im Himmel. Versteht ihr, um was es geht hier? Wie bekommt man Glauben? Empfang des Glaubens. Wie beginnt das Ganze? Auf wen kommt es an? Simon, Petrus, nicht Fleisch und Blut, sondern mein Vater offenbart das dir. So beginnt es. Und jetzt schaut mal, was Jesus sagt, Vers 18. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, das kennen wir. Und Petrus bedeutet, also abgesehen davon, dass es Aramäisch Kephas bedeutet, von der Bedeutung, weiß das jemand? Nicht Fels, nein, Stein. Wichtig, Stein. Petra ist Fels, Petrus ist Stein. Sehr ähnlich. Und Petra, die Band, vielleicht kennt es noch ein paar 80er Jahre, nein, kennt keiner, christliche Band. Ja, ist eine gute christliche Band. die haben sich danach benannt, nach dem Fels. War sehr, sehr wichtig, denn sonst, wenn man das nicht unterscheidet, wird es schief in der Auslegung dieser Stelle. Denn das heißt Folgendes, denn du bist Petrus, ich übersetze, du bist Stein. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Jetzt kommt das Petra, also du bist Petrus und auf dem Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Und viele glauben, dass Jesus auf wen die Gemeinde baut? Auf Petrus, denn der ist der Fels. Aber das stimmt nicht. Jesus baut nicht seine Gemeinde auf Petrus. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Jesus baut nicht auf Menschen. Denn welche Grundlage liegt zugrunde des Baus der Gemeinde? Ist es Petrus oder ist es Jesus? Jetzt schaut mal, was hat Petrus vorher gesagt? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus gibt ein offenbartes Zeugnis von der Göttlichkeit Jesu ab. Und dann sagt Jesus, Petrus, sehr gut, du bist ein Steinchen von diesem ganz großen Felsen, nämlich von diesem Bekenntnis. Du gehörst zu diesem Felsen dazu. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und zwar was? Auf Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Das ist das Zeugnis. Und damit ist der Name Simon Petrus verknüpft. Simon war der alte Name, der kommt vom Jüdischen her. Er ist an die 12 Stämme Israels angeknüpft. Und jetzt, es ist einer der wenigen, wo Jesus einen neuen Namen gibt. Versteht ihr? So, dann sagt Jesus, nur als Beispiel, wir haben Paulus, der heißt auch Saulus. Und da wird eine riesen Theologie draus gemacht, von Saulus zu Paulus. Aber da ist es nicht so. Jesus hat nicht gesagt, Saulus ab dem Moment nach Damaskus heißt nicht mehr Saulus, sondern heißt jetzt Paulus. Finden wir nicht in der Bibel. Warum? Weil einfach Saulus ist der hebräische Name, Paulus war der griechische Name. Und wenn man das Neue Testament liest, wenn Paulus im Kontext von Juden war, dann hat man ihn Saulus genannt. Wenn er im Kontext von Griechen war, hat man ihn Paulus genannt. Das ist nicht so spektakulär. Alles darüber hinaus wird hineingelegt, liebe Freunde. Wird sehr gelehrt hineingelegt und mehr draus gemacht, als es ist. Paulus blieb bis ans Ende auch Saulus. Denn es war sein Name. Hier aber passiert etwas, was nicht bei vielen passierte. Dass Jesus sagt, du bist Simon, Bar-Jona, ja, ja. Aber jetzt, Simon, bekommst du eine neue Aufgabe. Du wirst jetzt ein Stein werden, und zwar in meinem Felsen. Ein Stein aus diesem Riesenfelsen wirst du werden. Das ist eine Berufung, die Petrus hier bekommt, im Zusammenhang aber mit dem Zeugnis, dass Jesus der Christus ist. Bitte merkt euch das. Mit dem Zeugnis, dass mit dem Verstehen, versteht ihr? Wir sind doch, wie viele Jahre sind wir durch Markus durch? Und wie oft haben wir gesehen den Unverstand der Jünger, oder? Jesus hat Dinge getan, Zeichen, Wunder, wo man denkt, ist doch klar. Und wie oft haben sie daran gezweifelt? Wie oft wunderten sie, ja, warum kann er das? Warum ist er das? Und auf einmal kommt Petrus an so einen Punkt, wo auf einmal ihm ein Licht aufgeht und er erkennt, wer Jesus ist. Und Jesus sagt, Petrus, das war jetzt nicht, weil du so viel Brote gegessen hast oder weil du jetzt diesen Wein getrunken hast oder weil du dir all die Zeichen, Wunder gesehen hast oder weil du von irgendjemandem gelehrt worden bist oder weil du Johannes jetzt oder deinem Bruder Andreas glaubst, sondern Gott hat es dir gezeigt. Das ist verknüpft in der ganzen, im Kontext der Bibel mit diesem Namen. Und warum erzähle ich euch das? Wir springen zurück zum zweiten Petrusbrief. Wenn Petrus an dieser Stelle sagt, Simon Petrus, vorher schreibt aber nur Petrus, dann macht es doch nicht ohne Grund, oder? Also so viel traue ich ihm zu, dass der Geist ihm sagt, erinnere die Gemeinde, wer du bist. Wer schreibt jetzt diesen Brief und auch inhaltlich, um was geht's? Er beginnt jetzt und er will ihn sagen, wo bekommen wir unseren Glauben denn her? Wie haben wir den Glauben empfangen? Und wenn er jetzt über den Empfang des Glaubens redet, erinnert er sie an seine eigene Geschichte, indem er den Namen Simon erwähnt und Petrus und jeder eigentlich Kundige, der jetzt nur dran erinnern muss. Simon Petrus, klick, Matthäus 16, ach so, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Alles klar, das ist der Bezug. Nicht nur, dass er klarstellen möchte, dass er es ist, der schreibt, sondern er möchte hier sie vorbereiten für ein wichtiges Thema, nämlich, dass die begreifen, das Erste, was bei uns klar sein muss, wo unser Glaube nicht sich erschüttern darf, ist über den Empfang des Glaubens. Wie bekommt man den rettenden Glauben? Wie? Und diese Verse, zwei Verse, die sagen echt eine Menge. Und das beginnt allein mit dem Namen Simon schon. Werden Weichen schon gestellt. Also nicht nur bloße Vorstellung, sondern wirklich schon eine Weichenstellung, um was wird es gleich gehen in diesem Abschnitt oder in dieser Begrüßung und somit aber auch in dem ganzen Brief. Es geht um den Empfang des kostbaren Glaubens. Ich lese es nur kurz mal wieder vor, damit ihr es im Ohr habt. Schaut mal, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns, und was steht dann? Empfangen haben. In diesem Abschnitt geht es darum, wie und was haben wir denn empfangen? Wann haben wir es empfangen? Von wem haben wir es empfangen? Auf was für eine Art und Weise haben wir es empfangen? So legt er hier und redet über diesen kostbaren Glauben, und zwar über den Empfang des Glaubens. Da sind die ersten zwei Verse und auf die will er ganz stark eingehen. Also, für mich ist es sehr klar, und wenn aber darüber nicht so viel gestritten würde, und wenn das Thema dieses Briefes das auch nicht erzwingen würde, würde ich jetzt auch hier weitergehen und nicht mehr darüber sprechen und euch nicht aufzeigen, warum so viele daran zweifeln, aber dass es Petrus ist. Aber weil es eben was mit dem Inhalt des Briefes zu tun hat und nicht ohne Grund angezweifelt wird, weil das hat was mit dem Inhalt des Briefes zu tun, möchte ich auf ein paar Gründe eingehen, warum Menschen verbreiten, Bücher schreiben, Kommentare schreiben und lehren, dass das nicht der Brief von Petrus ist. Also Theologen, Professoren, Doktoren, verwenden sich dafür und investieren Zeit und Energie, die Christen davon zu überzeugen, dass der zweite Petrusbrief nicht von Petrus geschrieben ist. Und vielleicht ahnt ihr, und vielleicht habt ihr schon mal gehört, ein paar Gründe, auch an die erinnere ich euch. Der erste und der wichtigste ist, und bevor ich auf ein paar konkrete eingehe, der Grund, warum das in Frage gestellt wird, sage ich euch ganz einfach, weil das genau darum geht. Irrlehrer wollen nicht, dass diese Botschaft gehört wird. Weil es geht in diesem Brief, die falschen Lehrer zu identifizieren, versteht ihr? Und das in einer schonungslosen Art und Weise, die falsche Lehre zu benennen, in einer schonungslosen Art und Weise. Und wer hat ein Problem damit? Der Feind. Und was glaubt ihr, was macht er? Sagt, ja klar, das ist Petrus. Er wird noch natürlich alles daran setzen, bei der Gemeinde Jesu diesen Brief, was, in Frage zu stellen. Zu sagen, nein, das kann nicht Petrus sein. Aus den und den und den Gründen. Ich zeige es euch gleich und versuche und werde nach meiner Meinung sie auch gleich widerlegen. Aber das ist die Strategie. Der Grund, warum dieser Brief so in Frage gestellt wird, weil er die Irrlehrer entlarvt. Wenn aber das ein Pseudonym oder eine Fälschung ist, dann ist aber auch die Botschaft eine Fälschung. Versteht ihr? Und das ist die Strategie des Teufels von Anfang an. Und lasst uns da wachsam sein. Hört genau hin, wenn angegriffen und kritisiert und was weiß ich. Es läuft immer so. Der Teufel hat eine Strategie. Er kommt nicht daher und sagt, ihr könnt das nicht glauben. Er weiß, es wird nicht wenige geben, die sagen, doch, das ist aber die Wahrheit. Denn wir haben es gehört und gelernt. Er geht einen anderen Weg. Er sagt, er geht hin und fängt an, die diese Wahrheit gepredigt haben und gelehrt haben, die in Frage zu stellen. Und wenn der Teufel sie in Frage gestellt hat und sie ruiniert hat, und dann geht er hin und sagt, und dann wollt ihr seiner Lehre glauben? Das ist doch gar kein echter Petrus. Also, welchen Grund hat es, das zu glauben, was er da schreibt? Versteht ihr? Das ist immer der Weg. Darum wurde Paulus so angegriffen. Man hat Paulus in Frage gestellt in Korinth. Warum? Weil man wollte seine Lehre, das Evangelium wegbringen. Aber man musste zuerst Paulus diskreditieren. Und das geschieht bis heute. Ist das die Strategie? Ist das die Strategie des Teufels? Wenn das Evangelium von Jesus Christus gepredigt wird, versucht er durch verschiedene Umstände, durch Menschen, durch seine Strategie, die Lehre des Evangeliums zu diskreditieren. Er sucht nach Fehlern. Er sucht und sagt, guck mal, er hat seinen Müll nicht rechtzeitig rausgebracht. Das kann kein rechter Diener sein. Wo ist die Disziplin? Und die Leute, stimmt. Es gibt bis absurde Geschichten, wo die Lehrer angegriffen werden, um in Frage gestellt zu werden, damit man hingehen kann und sagen, dann kann das, was er lehrt, auch eben nicht stimmen. Schau mal, der hat da was Falsches gesagt, guck mal, der hat sich falsch, nicht gut angezogen, da hat er komisch geguckt, da hat er gelacht, das kann nicht richtig sein, was er lehrt. Das ist die Strategie und das ist auch so im zweiten Petrusbrief hier. Er wird, wie kaum ein anderer Brief im Neuen Testament, wird die Autorenschaft von Petrus im zweiten Brief angezweifelt. So, es gibt natürlich andere Briefe, auch wo ein ganz starker Zweifel bei den falschen Lehren besteht, aber der zweite Brief kriegt es intensiv ab. Was ist also der Grund, den Grund habe ich euch gerade genannt. Was ist die Argumentation? Irgendwas müssen Sie ja belegen. Also Folgendes, sagen Sie zuerst. Also, es kann nicht der Petrusbrief sein, von Petrus. Warum? Weil es ein ziemlich schlechtes Griechisch ist, das wir hier haben. Ihr werdet wahrscheinlich nichts von diesem Griechischen merken, von diesem Schlechten, weil wir es in Deutsch haben. Aber ihre Argumentation ist, im Vergleich zum ersten Petrusbrief ist das Griechisch im Originaltext schlechter als das zweite Petrusbrief. Also wenn es der gleiche Autor ist, dann müsste ja die Grammatik und das Griechisch gleich sein in beiden Briefen. Ist nicht gleich, das kann also nicht der gleiche Autor sein. Interessanterweise, ich muss darüber schmunzeln, das ist eigentlich schon lächerlich, aber liest man einen Kommentar zum ersten Petrusbrief, sagen sie, erster Petrusbrief gutes Griechisch, zweiter Petrusbrief schlechtes Griechisch. Erster Petrusbrief kann nicht von Petrus sein. Dann liest man den Kommentar zum zweiten Petrusbrief. Erster Petrusbrief, gutes Griechisch, zweiter Petrusbrief, schlechtes Griechisch. Der zweite Brief kann nicht von Petrus sein. Versteht ihr das? Also die benutzen das, die gleiche Argument und sagen, und nehmen das einfach für sich, um das ist einfach keine wissenschaftliche Art und Weise der Argumentation, worauf sie sich ja so großen Wert legen, auf Historizität und Wissenschaft. So kann man nicht arbeiten, die Argumentation ist absurd. Aber das ist die eine. Der Punkt ist, und es gibt Erklärungen für den Unterschied an Griechisch. Mittlerweile gibt es Studien darüber, und ich muss sagen, das habe ich gelesen, ich bin kein Experte in Griechisch, bin froh, wenn ich die deutsche Sprache einigermaßen beherrsche. Ein guter Lehrer von mir hat gesagt, Willi, lieber gut in Deutsch sein als schlecht in Griechisch. Denn wenn man schlecht in Griechisch ist und anfängt, darum zu experimentieren, wird es schiefer. Dann lieber auf die guten Griechischkenntnisse anderer sich berufen und im Deutschen fit sein. Ja? So, aber der Punkt ist folgendes. Es gibt Arbeiten, die besagen, dass es wirklich nicht eindeutig ist und zweifelhaft, ob das Griechisch im zweiten Petrusbrief wirklich schlechter ist als im ersten Brief. Neueste Studien. Also allein das ist wissenschaftlich in Frage zu stellen, ob das so ist. Aber nehmen wir mal an, es ist schlechter. Spricht aber für Petrus. In den Schwachen ist Gott schmächtig. Ja? So, wie kommt der Unterschied? Vor 4 Jahren habe ich das euch kurz mal erklärt, deswegen an dieser Stelle wieder nur eine kurze Erinnerung. Als Petrus den ersten Brief schrieb, hat er einen Schreiber, einen Sekretär. Und wisst ihr, wie er noch hieß? Den Silvanus. Genau, Silvanus war der, der den Brief geschrieben hat. Und Petrus diktiert. Und wenn ich schreibe und dann etwas meine Frau diktiere und sie schreibt, ihr werdet es merken. Definitiv werde ich das merken. An der Rechtschreibung, Punkt und Satz, Kommastellung und all diese Dinge, ihr werdet es merken. Und genau so, Petrus beim ersten Brief diktiert er den ersten Petrusbrief. Silvanus hat ihn geschrieben und hat natürlich sein Griechisch und seine Kenntnisse fließen damit hinein. Und er hat an der richtigen Stelle sein Komma gesetzt. Und irgendwann mal sagt Petrus, der Satz ist zu lang. Punkt machen, den nächsten Satz. Der zweite Petrusbrief schreibt Petrus woher? Aus dem Gefängnis. Er ist alleine da, hat keinen Sekretär. Silvanus ist nicht da. Und das schreibt er selber. Und es nicht nur die Umstände, die ihn dazu zwingen, wahrscheinlich bei schlechtem Licht verlangen, die Eile. Das ist sein letzter Brief, den Petrus geschrieben hat. Aus dem Gefängnis. Und er hat ihn selber geschrieben, ohne Sekretär. Und wir wissen, dass Petrus nicht der begnadigste Gelehrte war. Denn als er anfing, von dem Hohen Rat zu sprechen, was haben sie zu ihm gesagt? Ja, die haben ausgelacht. Oder als er vor der Frau Jesus verleugnete, man hat die an der Sprache erkannt, denn sie hatten einen Dialekt. Also, was ich damit sagen will, nur weil es zwei verschiedene Qualität am griechischen Text wir haben, ist es kein Argument zu sagen, das hat nicht Petrus geschrieben. Es gibt gute Erklärungen dafür. Ich brauche sie persönlich nicht, aber sie gibt's. Ich glaube, dass es Petrus ist. Gehen wir schnell weiter. Der zweite Grund ist, und das ist sehr interessant, geht mit mir wieder in einen Vers, geht nicht. Guckt nicht in eure Bibel hinein. Was steht in Kapitel 3, Vers 1? Wer hat den Vers im Wortlaut noch im Kopf? Wie oft haben wir schon gelesen? Guter Test. Ich lese es euch vor. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in dem welchem ich durch die Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Kennen wir jetzt, gell? Und jetzt schaut mal Vers 2. Damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn unseres Retters. Dann sagen sie, die Kritiker, die falschen Lehrer, aha, schaut mal, was hier in diesem Brief steht. Was schreibt der Autor? Eurer Apostel. Also, eurer Apostel. Wieso? Das kann er ja dann, wenn er über ihre Apostel schreibt, dann ist es ja kein Apostel. Versteht ihr das? Finde ich das gut? Das ist eine andere Sache. Aber das ist die Argumentation, wo die sagen, hier schreibt der Autor und sagt, durch eure Aposteln, also kann Petrus kein Apostel sein oder der Schreiber kein Apostel sein, denn er spricht von ihren Aposteln. Und der Petrus ist doch ihr Apostel gewesen. Versteht ihr von der Logik, wie argumentiert wird? Oder schläft ihr schon alle ein? Das ist zu viel Bibelschule hier. Wie gesagt, würde dieser Brief nicht über falsche Lehre und Irrlehrer so klar reden, würde ich diese Thematik nicht so ausführlich beschreiben. Ich zeige euch anhand dieser Dinge, wie genau das, wo genau dem Petrus gewarnt hat, dass es passiert. So, was machen wir damit? Erster Gedanke. Wenn es ein nicht Petrus wäre, nehmen wir mal an, es ist ein Irrlehrer, der sich als Petrus tarnt, würde schreiben, Simon Petrus, und dann schreiben, eure Apostel. Da würde er doch sich selbst entlarven. Da würde er sagen, ich bin euer, wir, eure Apostel haben euch. Das würde er dann schreiben, weil er so darauf bedacht wäre, sich als Apostel auszugeben, oder? Also wäre das ein Falscher, dann würde er auch nicht schreiben, eure Apostel. So, wenn Petrus schreibt, eure Apostel, dann ist das übrigens in einer sehr demütigen Art und Weise. Das heißt, das bedeutet nicht zwangsläufig, dass er nicht zu dieser Gruppe dazugehört, wenn er sagt, eure Aposteln. Damit sagt er, nicht nur ich allein, sondern auch alle anderen, eure Aposteln. Das heißt, er ist mit dieser Gruppe mit identifiziert. Aber es gibt nicht nur ihn als Apostel, sondern es gibt mehrere Aposteln. Eure Aposteln haben euch daran erinnert. So, das ist kein Beweis, dass es hier nicht Petrus ist. Und als Letzte, und das wird immer lächerlicher, je weiter man geht, und ich gebe euch nur zwei Punkte und das müsste reichen. Das Letzte aus dem Text ist Kapitel 3, Vers 4. Er redet über die Zerstörung oder über die falsche Lehre der Wiederkunft. Und in Kapitel 4 schreibt er, und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Also sagt er, seitdem die Väter entschlafen sind. Also kann es Petrus nicht sein, weil der Petrus ist doch ihr Vater. Und wir sagen, wieso? Von welchen Vätern ist hier die Rede? Ist die Rede der Väter der Apostel? Nee, abgesehen davon werden sie nie als Väter bezeichnet. Sondern von welchen Vätern ist die Rede? Von den Vätern des Alten Testaments. Denn er nimmt Bezug, wir werden es dann anschauen, auf die Sintflut und auf die Zerstörung der ersten Erde. So, das sind so an den Haaren herbeigezogene Argumente aus dem Text, um zu beweisen, es kann Petrus nicht sein, damit natürlich diese harte Lehre und die harte Überführung der Irrlehrer wegkommt. Eine Sache noch, mit der argumentiert wird und sehr groß gelehrt wird, ist Folgendes, dass bei den Kirchenvätern, also erstes Jahrhundert nach Christus, zweites Jahrhundert, Origenes und all die, wie sie heißen, erst spät der zweite Petrusbrief zitiert wird oder auch als Petrusbrief anerkannt ist. Und man sagt, aha, erst spät hat man das akzeptiert. Also, das ist nicht Petrus. Das ist die nächste Argumentation. Und auch das ist ja sehr schwach argumentiert, denn nirgendwo wird zitiert, dass irgendein Kirchenvater, auch wenn es spät war, jemals gesagt hat, es war nicht von Petrus. Also wenn es spät zitiert würde und man hätte gesagt, das ist nicht von Petrus, dann würde ich sagen, lass uns darüber nachdenken. Aber es war zwar spät zitiert, aus welchem Grund auch immer, das ist auch egal, aber es wird zitiert als der Petrusbrief und die autorische. So ist es auch kein Argument. Okay? So. All diese Punkte, die versuchen, den zweiten Petrusbrief als Autor in Frage zu stellen, die sind nicht haltbar. Und sie sind nicht haltbar. Und für uns Kinder des Glaubens, des Gehorsams, merken wir, da braucht man keinen Doktortitel zu haben, um zu merken, dass es nicht haltbar ist, was da behauptet wird. Also, die Autorenschaft, es schreibt Petrus, Simon Petrus. Und ich erinnere euch nur aus diesem Grund, weil es geht darum, um das Zeugnis des Evangeliums und dass es in Frage gestellt wird. Und darum versuchen die falschen Lehrer bis heute dieses Zeugnis und diesen Autor in Frage zu stellen, damit das Evangelium jetzt geschwächt wird. Dadurch wird natürlich der Glaube der Kinder Gottes auch in ihrer Festigkeit aufgehoben. Und sie beginnen zu zweifeln. Und das ist die Strategie. Aber das will doch Petrus gerade nicht. Er will, dass sie feststehen im Glauben und zuversichtlich sind, das, was sie empfangen und gehört haben und geglaubt haben, dass es wirklich wahr ist. Das ist doch sein Anliegen. Also, wir beim ersten Betrachten der beiden Briefköpfe, wenn ich sie so nennen darf, merken wir, dass Petrus etwas beim zweiten Brief hinzufügt, zumindest in dem ersten Vers, was er beim ersten Brief nicht hatte. Das erste war Simon, aber was fügt er noch hinzu? Knecht. Knecht und Apostel schreibt er hier. Also kehren wir wieder zum Kapitel 2, Entschuldigung, 2. Petrus. Ich muss mich noch dran gewöhnen zu sagen 2. Petrus. Beim Ausarbeiten und Schreiben habe ich permanent 1. Petrus geschrieben. Und da muss ich immer korrigieren, nein, 2. Ich bin immer noch nach 4 Jahren ist man so drin. Von daher, wenn ich ab und zu da verwechsel, seid mir gnädig. Ich meine immer den 2. Petrusbrief. Ab und zu auch den 1., aber hauptsächlich den 2. Ja. Also, warum spricht er jetzt aber vom Knecht? Es scheint ihm auch wichtig zu sein, ihnen nicht nur zu sagen, er ist ein Apostel, sondern auch ihnen zu sagen, er ist ein Knecht. Das Bild des Knechtes wollen wir hier nicht überstrapazieren und zu arg in die römische damalige Welt eintauchen und uns anschauen, was hat ein Knecht ausgemacht. Das ist eine andere Umschreibung für Sklave. Und man kann jetzt Stunden damit verbringen und Geschichtsforschung treiben, was hat ein Sklave gemacht und nicht gemacht und welche Rechte und Pflichten es hatte. Das brauchen wir nicht machen. Dadurch wird diese Stelle nicht mehr erhellt. Dadurch wird uns ein historisches Wissen verbreitet, aber das Verständnis der Schrift dadurch nicht automatisch besser. Sondern das Bild ist sehr klar. Ein Bild des Knechtes, es müssen wir von der Schrift heben und was die Schrift über einen Knecht sagt. Und Petrus scheint mir sehr wichtig, Ihnen daran zu erinnern, nicht nur, dass er ein Apostel ist. Lass uns ganz kurz das nochmal festmachen. Was ist ein Apostel? Es bedeutet ein Bote, ein Gesandter. Ja? Beim ersten Brief hat er gesagt, Petrus, ein Gesandter von Jesus Christus. Warum macht er das? Damit sagt er, ich komme nicht in meinem eigenen Auftrag. Das ist die Thematik und die Wichtigkeit eines Apostels. Ich war Zeuge Jesu, ich war Augenzeugen Jesu, ich wurde von ihm berufen, er hat mir seine Vollmacht gegeben und er hat mich ausgesandt, zu predigen und zu verkündigen. Ich predige nicht meine Botschaft, nicht meine Erkenntnisse, nicht meine Religion oder meine Gebote. Ich predige und lehre als Botschafter Christi, als Apostel Christi. Und es gibt diese Apostel, die eben nur die Apostel sind in dem Auftrag und Autorität, die mit Jesus unterwegs waren. Und das waren die 12 Apostel. Judas war dann ein Teufel. Und da wurde Matthias nachgewählt, richtig? Und dann hat Jesus noch einen berufen, den 13. Und das war Apostel Paulus. Und er wurde auch von Jesus belehrt. Er wurde auch von Jesus berufen, auch von Jesus ausgesandt. Das heißt, in der gleichen Autorität und gleichen Funktion. So, seitdem und danach gab es keine Apostel mehr. Versteht ihr, warum das wichtig für uns ist? Das hier hat es was mit dem Empfang des Glaubens. Woher kommt der Glaube? Wer hat den Glauben verkündigt? Hinter welchem Dienst stand die Vollmacht Jesu bei der Verkündigung? Was war der Inhalt? Oder wann haben die Menschen zum Glauben gefunden? Wer hat ihnen das Evangelium denn gepredigt? Wie haben sie es empfangen? Durch die Apostel. Und das ist so entscheidend. Durch die Apostel. Was ist das Kennzeichen der Urgemeinde gewesen? Apostelgeschichte, Kapitel 2. Das Erste, was es heißt, blieben in der Lehre der Apostel und dann im Brotbrechen und in Gemeinschaften gebeten. Ja? Aber das Erste ist, was gesagt wird, blieben in der Lehre der Apostel. Warum? Weil die Apostel die Grundlage der Gemeinde gelegt haben. Sie haben die Theologie, die haben die Lehre, sie haben den Glauben gepredigt, der zu glauben ist. Oder hinter dem die Wirkung Gottes war. Das ist so entscheidend. Warum ist es entscheidend? Warum macht Petrus das deutlich? Oder nicht nur Petrus, sondern alle Apostel, wenn sie die Briefe schreiben. Denn was sie da lehren, war nicht ihre eigene Lehre. Und sie stellen das gegen die Lehre der eben falschen Apostel, die auch mit einer Lehre kommen, die auch mit einem Evangelium kommen, die sich auch mit einem Christus kommen, aber falsche Aposteln sind. Und nicht von Christus gesandt sind. Und Petrus macht deutlich, Knecht, sage ich euch gleich, aber ein Apostel Jesu Christi, nicht ein Apostel von irgendeiner Institution, irgendeiner Kirche, irgendeiner Gemeinde, irgendjemanden, niemand beruft sich selbst, niemand nimmt die Ehre sich selbst, man wird gesandt. Und die sagen, wir sind Gesandte. Warum ist das so wichtig? Sie haben die Grundlage der Gemeinde gelegt und niemand hat die Autorität, diese Grundlage neu zu legen. Niemand. Ich zeige euch das. Geht mal mit mir in Galaterbrief, Kapitel 1. Galater Kapitel 1. Paulus wurde sehr sauer in diesem Brief, als er ihn schrieb, weil die Galater sich ebenfalls so schnell haben wegbringen lassen von einer falschen Lehre durch falsche Aposteln, durch falsche Lehrer. Weg vom Evangelium, weg von Christus, weg von der Gnade, hin zu den Werken hin. Und jetzt Kapitel 1 schreibt Paulus Folgendes, Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Das ist immer. Sie kommen nicht und sagen, nein, es gibt kein Evangelium. Sie wollen es verdrehen, umkehren, es wieder in die entgegengesetzte Richtung bringen, dass die Menschen, die begriffen haben, allein aus Gnade, doch wieder dahin kommen zu sagen, ja, und dann noch aus Werken. Sie wollen es wieder zurückdrehen, umkehren, das Evangelium von Christus. Und jetzt schaut mal Vers 8, was er sagt. Das wird ernst jetzt. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen, was wir euch als Evangelium verkündigt haben. Er sei verflucht. Und das wiederholt er nochmal im Vers 10. Er sei verflucht. Und jetzt schaut man, worauf er hinweist. Wenn etwas anderes gepredigt wird als das, was die Apostel ihnen von Anfang an gepredigt haben. Wenn jemand etwas dazu tut oder wegnimmt oder sogar eine komplett andere Grundlage für die Gemeinde legt, er sei verflucht. So ernst. Paulus sogar sagt, selbst wenn ich jetzt nochmal kommen würde und sage, oh, hab mich geirrt vor 15 Jahren. Oder als ich bei euch gegründet habe und die Grundlage gelegt habe. Ich denke jetzt, meine Theologie ist weiter gewesen jetzt. Ich habe mich damals geirrt. Ich habe noch ein paar Dinge nicht erkannt. Habe eine Vision bekommen, ein Engel hat mir etwas gesagt, was auch immer. Darum geht es. Er sagt, egal, wer oder was, wenn das, was am Anfang durch die eure Aposteln als Grundlage gelegt worden ist der Gemeinde, wenn etwas anders kommt, es ist, und er ist verflucht, und das ist nicht das Evangelium, es ist nicht das Fundament der Gemeinde. Aber nochmal, erinnern wir uns, du bist Petrus, Stein, aber auf diesem Felsen, nämlich Jesus Christus, werde ich meine Gemeinde bauen. Das ist das Fundament, das Bekenntnis, das wahre Bekenntnis vom Sohn Gottes, wer Jesus Christus wirklich ist. Also kommt jemand und predigt einen etwas anderen Christus. Wisst ihr, was das ist? Ein anderes Fundament. Wollen wir das glauben? Definitiv nicht. Wir glauben es nicht. Da können sie kommen und tun und mit Visionen und Engeln und Zeichen und Wundern. Wir wollen es nicht glauben. Warum? Weil wir die Wahrheit kennen. Weil wir das Evangelium kennen, das von Anfang an gepredigt worden ist. Und darin gibt es nichts zu rütteln. Ihr erinnert euch, wie Paulus darüber spricht im 1. Korinther Kapitel 3. Ich habe ausgesät, Apollos hat begossen. Paulus sagt, meine Aufgabe war als Apostel, Paulus, die Grundlage zu legen. Ein anderer aber baut darauf und seht zu, wie ihr darauf baut, sagt er. Paulus sagt nicht, Apollos hat die Grundlage gelegt. Das durfte er nicht machen. Apollos konnte nur darauf bauen. Er war kein Apostel. Paulus war der Apostel. Er hatte die Aufgabe, die Grundlage zu legen. Epheserbrief. Bisschen weiter, Epheserbrief Kapitel 2. Paulus spricht darüber, über die Heiden und Juden und dass sie jetzt in Christus eins sind. Und dann sagt er Vers 20, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und ihr, in ihm werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. So, worauf ich jetzt hier nur sagen möchte, Paulus sagt, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage, wir verstehen es, Jesus Christus, aber wer hat diese Grundlage gelegt? Apostel und Propheten. Das ist diese Gruppe, die dann in Apostelgeschichte 13 identifiziert wird und in Antiochia waren Apostel, also waren die Propheten. Und dann wird aus diesen Propheten die Berufung, eben Paulus und Barnabas gehen aus. Und was machen sie? Sie gründen Gemeinden und legen und predigen diese Grundlage. Wenn jemand darüber hinausgeht und etwas anderes predigt als das, er sei eben verflucht. Der Punkt ist, versteht ihr, warum Petrus im zweiten Petrusbrief von seiner Augenzeugenschaft redet? Wenn er sagt, wir sind nicht irgendwelchen Fabeln hinterhergelaufen, irgendwelchen Lehren von Menschen. Wenn er sagt, wir waren Augenzeuge, wir haben diese Stimme gehört, daran erinnert sie, wir sind die Apostel und das ist die Grundlage. Wir sind Zeugen von diesen Dingen. Lasst euch da nicht schnell von irgendjemandem von diesem Fundament abbringen. Darum erwähnt er und erzählt er von dieser Erfahrung im Kapitel 1 dann. Weil es wichtig ist, dass sie wissen, woher kommt dieser Glaube? Woher kommt es? Petrus ist ein Apostel Jesu. Aber er ist eben nicht nur ein Apostel und somit macht er nicht nur seine Autorität klar und damit setzt er sich und stellt er sich gegenüber den sogenannten mächtigen Aposteln. Geht mit mir in den 1. Korintherbrief. 2. Korintherbrief, Kapitel 11. 2. Korintherbrief, Kapitel 11. Also nicht nur Petrus, die ganze Gemeinde Jesu von Anfang an hatte mit solchen Wölfen in Schafspelzen zu kämpfen, die aus ihrer eigenen Mitte aufstanden oder in ihre Mitte kamen und diese Dinge lehrten. Von Anfang an, egal, darum ringen auch die Aposteln so sehr in ihren Briefen damit. Genauso auch Paulus in Korinth. Und in Kapitel 2, Vers 11 spricht er darüber, ich habe es gleich aufgeschlagen, lasst mich ab Vers 1 euch vorlesen. Lasst euch doch ein wenig Torheit von mir gefallen. Doch ihr ertragt mich ja auch. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau von dem Christus hinzustellen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch die List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt, der Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Schaut mal, was Paulus sagt. Ich habe Angst, dass das Gleiche, was mit der Eva passiert ist, mit euch passiert. Der Kampf hat sich nicht geändert, die Strategie hat sich nicht geändert, der Angriff ist der gleiche, der Teufel macht das genauso von Anfang an. Und so wie er die Eva verführte, so verführt er euch als Braut, die Braut Christi, wie die Braut Adams verführt wurde, rebelliert hat und gegen den Willen Gottes sich stellte. Und genauso auf der gleichen Weise zieht die Parallele, sagt so auch ihr, verführt. Und dann sagt er Vers 4, denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, also er predigt auch Jesus, aber einen anderen, wie anders? Anders, wie Paulus ihn gepredigt hat, oder die Aposteln, oder Petrus, oder Johannes. Anders. Dieser Jesus ist auch da bei denen, die predigen an Jesus, aber einen anderen Jesus. Dann sagt er, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Also, das kümmert euch nicht. Leute kommen, erzählen irgendwas von einem Jesus, ihr erfahrt irgendwelche Geistwirkungen, ihr hört irgendein Evangelium und ihr ertragt es gut. Juckt keinen. Da sagt keiner, ist das immer noch das Gleiche? Ist es das, was die Apostel uns gelehrt haben? Nee, war ich auch interessant. Es funktioniert. Vers 5. Denn ich meine, dass ich den übergroßen Aposteln in nichts nachgestanden habe. Jetzt kommt er auf die zu sprechen. Und jetzt redet von den sogenannten möchte gern großen Aposteln. Die kommen daher und sie behaupten, was weiß ich, wer sie sind. Sie sagen, wir sind auch Apostel. Wer hat sie nicht gesandt? Jesus. Sie sind nicht Apostel Jesu Christi. Das ist, was Petrus ist oder Paulus ist. Sie sind ihre eigenen Apostel. Die werden von niemand anderes gesandt. Wisst ihr von wem? Geht mal mit mir Vers 13. Wessen Apostel sind sie? Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die Gestalt von Apostel Christi annehmen. Sie tun so, als ob sie von Jesus gesandt sind. Aber Freunde, wissen wir es besser? Wenn jemand kommt und sagt, ich bin von Jesus gesandt, ich bin ein Apostel Jesu, in der Linie der Apostel. Was sagen wir? Ja, vielleicht gibt es doch die Kontinuität, gell? Und wir sagen, wenn jemand behauptet, ich bin genauso ein Apostel wie Petrus oder Paulus und hatte die gleiche Vollmacht und Kraft und Weisheit, was sagen wir? Irrlehrer. Falsche Apostel, sagen wir. Aber das trauen wir uns nicht, oder? In unserer Zeit. Wir wissen, es gibt nur die 12 und Paulus, die haben die Grundlage gelegt. Egal wer jetzt kommt und sich als Apostel Jesu ausschreibt, wir wissen, es kann nicht richtig sein. Es ist nicht so kompliziert. Man muss kein Experte in Sektenkunde sein. Man muss nur wissen, was sind die Kriterien eines berufenen Apostels von Jesu? Wen hat Jesus berufen als Apostel? Das muss man wissen. Und dann weiß man, wer es nicht ist, oder? Denn es kommen viele, die es nicht sind. Und ich kenne sie nicht alle per Namen. Aber ich weiß, es gibt heute welche, die das für sich beanspruchen, Apostel Jesus zu sein, in gleicher Autorität und Vollmacht. Sie können behaupten, was sie wollen. Und sie können Dinge tun, was sie wollen. Und es kann Dinge geschehen, Zeichen, Wunder am Himmel oder auf der Erde. Kein Problem. Ich glaube ihnen nicht, weil ich weiß, sie können es nicht sein. Denn ich weiß, wer die Apostel Jesu Christi sind. Wisst ihr, was wir machen? Glaubensgrundlagen. Das sind Basics, die notwendig sind, damit die Gemeinde nicht verführt wird, damit sie klar ist, damit sie Bescheid weiß. Er schreibt, ich lese noch einmal, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die Gestalt von Apostel Christi annehmen und kein Wunder, jetzt schaut mal, wer sie sendet, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen und ihr Ende wird ihren Werken folgen, entsprechen. Sie sind wessen Gesandte? Des Satans. Und sie machen das wie er, eine Gestalt des Lichts annehmen. Freunde, lasst uns dann nicht irren, wenn wir glauben, dass nur da der Teufel ist, wo Hörner oder ein Pentagramm oder eine Zahl 666 oder schwarze Farbe oder ein Zacken oder was weiß ich, ein Ziegenbock oder ich weiß nicht, was man für ein Bild von einem Teufel hat. Nur nebenbei, ist es euch bewusst, wie das überhaupt entstanden ist, dass der Teufel als Ziegenbock und mit Ziegenkopf und mit so einem Schwanz und entstanden ist? Im Mittelalter, man hatte so große Angst vom Teufel, dass man gesagt hat, vielleicht verlieren wir die Angst von ihm, wenn wir uns über ihn lustig machen. Da haben sie so eine Witzfigur draus gemacht. Und man dachte, das ist ja ein Witz. Und heute fürchten sich die Kinder vor diesem Witz und denken, so sieht Teufel aus. Er verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Ein Engel des Lichts. Kein Wunder, dass so viele drauf reinfallen. Kein Wunder. Denn wenn eine nicht im Licht kommt, dann ist es offensichtlich. Und wir müssen unterscheiden können, das wahre Licht vom falschen Licht. So falsche Apostel, das ist so wichtig. Und Petrus macht deutlich und sagt, ich bin ein Apostel Christi, von Jesus gesandt. Aber er sagt auch was, dass ein Knecht ist. Warum? Nächste Bibelstunde. Die Zeit ist schon rum. Ja, wir sind, versteht ihr, wir sind noch nicht weit gekommen. Wir haben drei Worte uns angeschaut. Ja, es ist wirklich lohnenswert, das genau im Kontext dieses Briefes uns anzuschauen. Nächsten Mittwoch bin ich unterwegs, habe einen Dienst. Einer noch der wenigen in diesem Jahr, wo ich dann unterwegs bin. Ruben wird mich vertreten, wird euch bestimmt eine gute Bibelstunde mit euch halten. Und übernächsten Mittwoch geht es gleich weiter. Und dann machen wir im Petrusbrief weiter. Also, herzliche Einladung zum nächsten Mittwoch. Und übernächsten Mittwoch setzen wir unser Studium des zweiten Petrus fort. Und ich werde mit euch über den Knecht reden und über den weiteren Reichtum aus diesen beiden Versen.